Nicht mit bunten Geschenken oder sanft rieselndem Schnee, nicht mit lächelnden Kindern oder goldglänzendem Lametta. Die berühmteste säkulare Weihnachtsgeschichte beginnt ausgerechnet mit dem Tod. Marley was dead to begin with. There's no doubt whatever about that. Eröffnet Charles Dickens A Christmas Carol in Prose, Being a Ghost Story of Christmas, erstmals am 19. Dezember 1843 veröffentlicht. In modernen Fassungen heißt der Christmas Carol oft nicht mehr nur eine, sondern gleich die Weihnachtsgeschichte. Die Erzählung hat sich tief in die Kultur eingeschrieben und entscheidend geprägt, wie in vielen Ländern Weihnachten gefeiert wird. Wie Familien Heiligabend begehen, ist wahrscheinlich kaum weniger von Charles John Huffham Dickens inspiriert als vom Lukas- oder dem Matthäus-Evangelium. Es gibt Dutzende von Theater-, Opern- und Filmadaptionen, Brett- und Videospiele, es gibt Versionen mit Mickey Mouse, den Simpsons oder den Muppets. Die Geschichte und ihre einzelnen Stationen sind wahrscheinlich bekannter als die meisten Shakespeare-Stücke. Der Geldverleiher Ebenezer Scrooge, so geizig, dass Dagobert Duck im Original Scrooge McDuck nach ihm benannt wurde. Sein großherziger Neffe Fred, sein schlecht bezahlter Angestellter Bob Cratchit, sein toter Partner Marley, der ihm drei Geister ankündigt, den des vergangenen, den des diesjährigen und den des zukünftigen Weihnachten. Sie erlauben Scrooge durch fremde Augen auf sein Leben und Wirken zu blicken und öffnen sein Herz für die Schönheit des Gebens und das Fest der Liebe. Man kann sich immer für ein gutes Leben entscheiden. Tiny Tim muss nicht sterben. Je nach Perspektive ist der Christmas Carol eine festliche Fabel, eine Parabel, eine Schauergeschichte, ein Gleichnis, eine Novelle oder ein Prosa-Weihnachtslied. Wir haben Charles Dickens Erzählung wieder einmal gelesen. Und wir, das sind Finn Bankert
und Lukas Barenschik. Lukas, was sind die Podcaste, die du dein Leben lang schmiedetest?
Bah, Humbug. Mit Podcasten möchte ich nichts zu tun haben. Das ist mir vollkommen fremd. Allgemein möchte ich vielleicht da anfangen. Dieses Bar Humbug, diese Verneinungsgeste, die erinnert mich sofort immer ein bisschen an Bartleby, den Schreiber von Melville, der ja bekanntermaßen I would prefer not to sagt. So eine Ablehnung. Und ich muss sagen, diesmal beim Lesen habe ich schon auch verstanden, was genau da verweigert wird. Denn wenn es etwas gibt, das einen an Charles Dickens vielleicht ja stören kann, dann ja schon seine Neigung zur Sentimentalität, zum Kitsch, zu, sagen wir, dem, was bei Chesterton irgendwie diese Orientierung an Glück eigentlich darstellt. G.K. Chesterton hat ja argumentiert, dass jemand wie Dickens jemand wäre, der so einen spezifischen Blick für das menschliche Glück hat, dass er mit keinem anderen Autor von seiner Größe, von seiner Eminenz so richtig mit ihm gemeinsam hat. Wie erlebst du das? Wie geht es dir mit dieser Darstellung von Glück und Zufriedenheit, mit diesen kleinen bürgerlichen Leben, die meistens am Ende der Dickens-Geschichte da sind? Also kannst du auch ein bisschen verstehen, warum man hier eine Ablehnung hat?
Ich kann verstehen, warum man eine Ablehnung hat, bin aber selber überrascht, dass es mir nicht so ging. Ich glaube, wir müssen das biografisch halt ein bisschen begründen. Also Charles Dickens als jemand, der eigentlich aus einer gut bürgerlichen Familie kam, kann man sagen, der dann aber ihr Geld verlor und tatsächlich also einmal von oben nach unten wandern musste. Dickens ja auch als Kind in einer, Schuhwichse-Fabrik gearbeitet. Da kann ich natürlich verstehen, dass man sich in der Kunst dann tatsächlich sehnt irgendwie nach der heilen Familie, nach dem Sentimentalen, nach dem großen Glück. Ich war einfach sehr überrascht von mir, wie diese, wie du auch schon gesagt hast, sattsam bekannte Geschichte, die man in hundertfacher Ausführung schon mal gehört hat, in Adaption, in Abwandlungen, mich am Ende dann doch wieder bekommen hat. Und ich glaube, das liegt tatsächlich an der Sprache von Dickens und auch diesem aufrichtigen Glauben, dass man sich bessern kann.
Ich bin bei Dickens immer so hin und her gerissen. Ich finde es ganz lustig, es gibt ja diesen großen Essay von George Orwell über Dickens, in dem er schreibt, ja, die Christen wollen ihn für sich vereinnahmen und die Kommunisten, die Marxisten wollen ihn für sich vereinnahmen, aber eigentlich ist er doch zufälligerweise genau das, was ich glaube, nämlich ein engagierter Liberaler. Und das ist irgendwie, was sich durch so die Dickens-Rezeption irgendwie zieht. So jeder sieht Dickens und sagt, ja, das ist meiner. Der einzige, wo man sagen muss, das wird auch in dem Orwell-Aufsatz irgendwie erwähnt, der wohl herausgegangen ist und die Sentimentalität nicht mehr ertragen kann, das war Lenin. Und ich muss sagen, so ganz falsch liegt er damit auch nicht. Ich bin nämlich auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Es gibt diesen großen Aufsatz von Stefan Zweig, in dem er über drei Meister schreibt, sein Buch über Balzac, Dickens und Dostojewski. Und man hat schon das Gefühl, auch wenn er drei dem Meister titelt, meint er schon ein bisschen zweieinhalb Meister und ist ein bisschen skeptisch am ehesten gegenüber Dickens, bei dem man das Gefühl hat, er ist schon ihm zu bürgerlich, zu zufrieden, zu einverstanden mit den Dingen und seine Leute wollen nicht viel, während bei Dostojewski oder Balzac der Untergang der Zivilisation oder des Menschen an sich irgendwie am Ende steht, da findet man bei Dickens dann doch irgendwie in das kleine, wohle, traute Heim, hat ein paar Kinder und das ist eigentlich auch schon alles, was zum Glück reicht. Und ich glaube, dieses Einverstandensein ist schon auch das, was mich bei Dickens am meisten stört. Ich habe immer das Gefühl, das Böse, das Abgründige, das beginnt ganz oft bei seinen Romanen ganz stark. Die Kindheit ist oft sehr von Leiden geprägt und das Ding ist dann aber, die Schurken sind viel zu schnell bekehrt. Also was mich bei diesem Lesen sehr gestört hat, ist, eigentlich ist unser großer Schurke im Mittelpunkt, unsere zu bekehrende Figur, unser Saulus/Paulus, eigentlich schon als Marley auftaucht, überzeugt. Also ich will nicht sagen, dass die Sentimentalität, die Emotionalität von Dickens mich nicht auch erreicht, dass ich nicht auch ein bisschen gerührt war, wenn es dann um den Tod von Tiny Tim geht oder so. Aber ich habe schon das Gefühl, das Problem mit diesem Buch ist, dass seine Dramaturgie so sicher, so unabwendbar ist. Also man hat eigentlich Marleys Geist und dann das Ebenezer Scrooge überzeugt und dann kommen noch drei, die ihn immer noch weiter führen und er ist schon auch fast, ja, was heißt, er ist komödiantisch in der Art, wie er zurückhängt und wie er vieles nicht akzeptieren will, das ist natürlich gewollt, aber ich finde ihn einfach auch ein bisschen zu schnell bekehrt für die zentrale Figur. Nicht, dass es hier mir darum geht, dass sie diese Psychologie weiter erforscht werden müsste, aber das ist schon, finde ich, auch ein bisschen öde.
Nun ja, ich meine, er erlebt aber auch sehr viele sehr, sehr übernatürliche Dinge. Vielleicht macht das auch wirklich sehr, sehr schnell was mit einem. Nein, ich kann die Kritik natürlich nachvollziehen. Ich war jetzt selber von mir überrascht, dass ich diesen reinen Text an sich noch gar nicht so häufig gelesen habe, sondern tatsächlich eher Verfilmung im Kopf hatte. Und
das ist sehr wie bei unserer Frankenstein-Folge, oder? Wo die Vorstellung und das Bild von diesem Buch stark überlagert wird, nicht nur von den Filmadaption, sondern allgemein von der gesamten kulturellen Rezeption. Also das ist ein Buch, das man lange bevor man es liest, durch Osmose vollständig kennt, das immer mal irgendwo gelaufen ist und irgendwo mal immer zitiert und erwähnt wird. Also das ist so ein Buch, dem man nicht entgehen kann.
Es ist ja gerade Weihnachten. Ich denke mir, in jedem Dorf- und Stadttheater wird es eine Aufführung der Weihnachtsgeschichte gegeben haben. Das ist ja sehr beliebt. Und die Zeichnung von John Leach sollte man vielleicht auch kurz noch einmal erwähnen, die Illustrationen, die ja auch festgelegt haben, wie die drei Geister aussehen, wie Scrooge aussieht mit eben dieser Nachtmütze und der Kerze. Weil ich mich nämlich auch eine Zeit lang gefragt habe, warum eigentlich sich alle Leute so einig darauf sind, wie diese drei Geister auszusehen haben. Und mich dann gefragt habe, wie sehr das im Text eigentlich schon angelegt ist und dachte, okay, der Text ist, also beschreibt das Aussehen schon, aber ist noch etwas offen. Es sind wirklich diese Illustrationen, an die sich eigentlich auch alle Nachkommen dann gehalten haben und übernommen haben. Das finde ich dann auch schon wieder beeindruckend.
Das stimmt. Ich glaube, das ist das erste, sagen wir, Bilderbuch, das wir hier besprechen. Zumindest eins, das mit seiner eigenen Bildhaftigkeit kommt. Man könnte vielleicht da kurz die Entstehungsgeschichte erwähnen, dass dieses Buch kommt, als Charles Dickens, damals schon ein Star eigentlich, der halt diese Fortsetzungsgeschichten, diese Fortsetzungsromane schreibt, hinter einem großen Flop steht. Martin Chuzzlewit, Leben und Abenteuer des Martin Chuzzlewit im Deutschen, hat sich nicht so gut verkauft wie erwartet und es muss auf die Schnelle irgendwo Geld her und so wird in wenigen Wochen halt diese Geschichte heruntergerissen, damit sie zu Weihnachten in den Läden stehen kann und man muss aus heutiger Sicht sagen, aber auch schon damals ein voller Erfolg, ein Buch, das sofort kanonisiert wird, das perfekt in die Zeit passt, das perfekt zum Viktorianischen und seiner Moral passt und eigentlich nicht besser kommen könnte. Genau. Und zwar so weit, dass es auch Leute gibt, die eigentlich argumentieren, wenn wir fragen, Wer hat denn Weihnachten kommerzialisiert? Warum haben wir jetzt immer den Coca-Cola-Weihnachtstruck und den Coca-Cola-Weihnachtsmann, der vielleicht sogar Weihnachten irgendwie miterfunden hat? Dann müssen wir vielleicht auf irgendeiner Ebene doch an Charles Dickens denken, der eben diese wunderbare Erzählung herausgebracht hat, die ganze Zeit erzählt, wie wichtig doch eigentlich nur die menschlichen Verbindungen und das Beieinander ist, die aber entstanden ist, um eben die eigenen Finanzen zu retten, und auch einer der ersten Autoren überhaupt, der auf große Lesetouren gegangen ist, der die Hallen und die Stadien seiner Zeit quasi gefüllt hat, weil die Leute ihm lauschen wollten, wenn er da auf die Bühne getreten ist.
Und einer der ersten Autoren, die gegen Urheberrechtsverletzungen geklagt haben. Denn unter anderem neben dem Misserfolg des vorangegangenen Romanes gab es auch noch einen großen Rechtsstreit um eben unlizenzierte Druckungen von Dickens Romanen, die er zwar gewonnen hat, was auch so ein bisschen eine leichte Verschiebung, sage ich mal, oder eben einen Präzedenzfall im Urheberrecht geschaffen hat. Aber die Druckerei hat Konkurs angemeldet und dadurch blieb Dickens eben auf den Gerichtskosten sitzen. Und naja,
wie hieß die Imitation? A Christmas Ghost Story oder sowas? Da hat man nicht so besonders originell gearbeitet, auf jeden Fall beim Kopieren.
Und dann bleibt man halt auf den Druckerkosten sitzen und muss schnell etwas schreiben oder beziehungsweise eben auf Lesereise gehen. Genau, und Dickens selber sollte zu dieser Geschichte sein Leben lang ja auch immer noch mal wieder zurückkommen, sollte Variationen von Weihnachtsgeistern schreiben, was von der Kritik, zwiegespalten aufgenommen wurde, um mal nett zu sein, aber von der Leserschaft eben immer sehr, sehr begeistert. Also man kann jetzt nicht ganz sagen, dass jedes Jahr eine neue Weihnachtsgeschichte erschienen ist, aber Dickens hat sich da doch auch sein Leben lang weiter dran abgearbeitet. So wie wir es ja auch tun. Ich glaube, die letzte große Weihnachtsgeschichte-Verfilmung war 2019, eine Adaption von Stephen Knight, dem Showrunner und Drehbuchautor von, na sag schnell, diese Serie, die Jungs alle so toll finden, mit Tom Hardy und Cillian Murphy.
Peaky Blinders.
Peaky Blinders, genau. Die ich auch teilweise gesehen habe, die ist sehr, sehr düster, sehr, sehr pessimistisch. Da geht es damit los, dass auf das Grab von Marley gepinkelt wird, und genauso edgy geht's eigentlich die ganze Zeit auch weiter. So düster ist die Weihnachtsgeschichte an sich dann nicht. Sie begegnet uns aber, ich trotzdem sage, in irgendeiner Form jedes Jahr wieder. Ich bin aber doch überrascht, wie schaurig diese Geschichte vor allem am Anfang gerade auch ist. Und wie sehr hier doch eine sehr makabre, auch sehr unangenehme Atmosphäre erzeugt wird. Und ich mich auch sehr gut erinnern kann, dass ich die Muppets Weihnachtsgeschichte, das müsste nämlich die erste Version sein, die ich davon gehört habe oder die ich davon gesehen habe, mir als Kind auch wirklich Angst gemacht hat. Und das auch, obwohl die Muppets hier auf meiner Seite waren, die kannte ich schon, ich da um den Ebenezer Scrooge schon echt Angst hatte und auch wirklich glücklich war, als er am nächsten Tag aufwachen durfte. Erinnerst du dich noch an deine erste Begegnung mit dieser Geschichte und was das mit dir damals gemacht hat?
Ich bin mir fast sicher, dass die erste Variante, ich gesehen habe, eine halbstündige Adaption von der Walt Disney Corporation namens Mickey's Christmas Carol, ich glaube von 1983 war, die halt im Fernsehen gezeigt worden ist. Und ja, das stimmt schon. Ich glaube, wovon die Geschichte lebt, ist natürlich das Nebeneinander von wohligem Schauer und Erlösung. Ich meine, das ist vielleicht auch, du hast vorhin Steven Spielberg kurz angesprochen, wir haben ganz oft ja das Nebeneinander von dem eigentlich kindlichen, harmlosen und ein bisschen Gewalt, ein bisschen Gift muss immer im süßen Pudding mit drin sein, sonst ist da gar keine Dissonanz. Also ich glaube, die Menschen, die große Verführer der Massen sind, das klingt vielleicht ein bisschen dramatisch für so erfolgreiche Künstler, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, so ja. Diese Künstler, die so eine ganze Nation irgendwie auch mitverkörpern, wie Steven Spielberg, und da würde ich Charles Dickens auf seine Weise auf jeden Fall dazu zählen, die wissen auch um den Wert von wohldosierter Grausamkeit. Aber es ist nie eine wirkliche Gefahr, aber es ist auf jeden Fall so das Sensorium, der Katalog der kleinen Schrecken. Hier verwandelt sich etwas, hier ist da ein komisches Geräusch, alles ist ein bisschen aus Eisen und man verzerrt sich ein bisschen, die Welt wabert so ganz leicht an den Rändern. Das ist irgendwie ganz interessant, dass das so nebeneinander ist, und das ist, glaube ich, auch das, was mir bei frühen Varianten immer ein bisschen dann zugesetzt hat. Also ich weiß auf jeden Fall auch, eine Variante, die ich früh gesehen habe, war Scrooge, die Variante mit Bill Murray, ich glaube von 1988, die ich eher unangenehm finde, aber die hat auf jeden Fall auch sehr eindrucksvolle physische Geistereffekte und wie dort eben diese Modelle gebastelt sind, das hat mir doch arg zugesetzt. Also ich finde das auf jeden Fall spannend. Ich habe das, glaube ich, in meiner Einführung schon so ein bisschen versucht einzuführen. Die populärste Weihnachtsgeschichte, ein Fest, das in seinem Mythos, in seiner Erzählung immer so sehr davon lebt, dass alles glatt und harmlos und schön und Lametta und wir spiegeln uns in den goldenen Kugeln, dass die wichtigste Erzählung so sehr vom Tod, von Geistern, von Verlust und von drohendem Verlust geprägt ist. Also man hat schon das Gefühl, diese bürgerliche Behausung, diese Heimat, das Heim, das bei Dickens immer so wichtig ist, das bekommt erst seinen Wert, wenn es auch bedroht ist, wenn da irgendein Außen, wenn da irgendeine Gefahr ist.
Ich meine, aber das ist ja tatsächlich die klassische Geschichte einfach. Wir müssen das Außen abkehren, bevor es drin wieder so richtig schön sein kann. Ich habe mich dran gefragt, ich glaube nicht umsonst gibt es auch so viele Weihnachts-Slasher oder eben so, also dieser Unterbereich des Horrorfilms, glaube ich, so viele andere Werke, die sich irgendwie mit dunklen Begebenheiten um Weihnachten herum auseinandersetzen.
Na,
Österreich haben wir ja zum Beispiel auch die Perchten, also so diese diese Dämonen, die man zur Weihnachtszeit oder zwischen den Jahren vertreiben muss. Man sagt ja auch, dass in den Rauhnächten eben die Grenze zwischen Erd- und Himmelreich besonders porös ist, besonders brüchig ist. Also da, das, wie du schon gesagt hast, das Schaurige und das Heimliche, das hängt an Weihnachten schon sehr nah zusammen. Und man ist sich nicht ganz sicher jetzt in der Rezeption, ob Dickens das auch erfunden hat, aber auf jeden Fall die Popularität von Geistergeschichten um Weihnachten herum, von Christmas Hauntings, die beginnt auch im viktorianischen England.
Gut, ich meine, das ist natürlich auch eine Ära. In dem Text über Dickens von Stefan Zweig wird das auch viel erwähnt. Eine sehr satte, eine zufriedene Zeit, die sich so im kleinen Schauer, im leichten Grusel irgendwie sehr wohlfühlt. Also das ist auch vielleicht eine Art von Leben, die diese Art von Kontrast erlaubt. So wie man als Teenager den Slasher guckt, weil man sich ohnehin unsterblich fühlt, hat man vielleicht in einem Zeitalter, das derart satt auf irgendeiner Ebene ist, schon immer die Bereitschaft, sich nochmal mit dieser Art von wohldosiertem Tod konfrontieren zu lassen. Ich würde aber kurz einen Kontrast aufmachen. Du sprachst über den Weihnachtsslasher und ich glaube, das ist nun sehr geprägt von der Ironie des Genres. Also das ist ja auch der Slasher oder der Horrorfilm an sich tendenziell ein zynisches Genre. Ein Genre, das sich darin gefällt, zu sagen, guck mal, hier scheint alles gerade in Ordnung zu sein. Zack, aber so ist das nicht. Das Leben kann einen immer erwischen und das Nebeneinander, das ist so eine Grundironie von, guck mal, das ist eigentlich ganz besinnlich, aber jetzt beginnt das Sterben, das ist da drin angelegt. Und ich glaube, Dickens ist kein Ironiker. Ich glaube, Dickens denkt das auf eine andere Art und Weise zusammen.
Du hast natürlich recht, dass der Slasher ein ironisches Genre ist, aber in der, sag ich mal, in der ganzen westlichen Weihnachtssymbolik und in den Abläufen ist ja schon so eine Grunddualität verhandelt. Also ich meine, der Weihnachtsmann gibt dir Geschenke, er bestraft dich aber auch, wenn du nicht brav warst. Es kann Kohle geben, es kann Rutenschläge geben. Also ich habe halt das Gefühl, dass der Weihnachtsslasher auch einfach nur eine noch logischere Fortsetzung von diesem sowieso schon vorhandenen, warst du brav oder nicht, sein kann. Oder ein Mix aus beiden, aber.
War denn das bei dir in der Kindheit tatsächlich so? Weil wir hatten hier immer das Christkind und das war jetzt gar nicht so aufs Bestrafen aus. Also meine katholische Erziehung hat schon irgendwie mir nahegelegt, sei mal besser lieb und wer lieb ist, bekommt Geschenke irgendwie. Mhm. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass so diese Knecht-Ruprecht-Dimension und die Liste mit den bösen Kindern oder so, dass das so besonders präsent war. Also das ist dann vielleicht auch das Rheinländische, das ich irgendwie erlebt habe. Da hat das auf jeden Fall eher gefehlt.
Nein, also wir Protestantenkinder wurden in Zucht und Ordnung gehalten. Nein, so
wie
kann man
sich das gehört. Bei uns Katholiken, wir brauchen
nicht
das
wahr?
Nicht. Wir kriegen das schon so hin.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich als Kind auch ein bisschen Angst vor dem Weihnachtsmann hatte. Das erzählen meine Eltern zumindest und können auch gar nicht sagen, warum, aber wussten auf jeden Fall, dass sie für mich bei der Bescherung, da durfte der Weihnachtsmann nicht anwesend sein, nachdem ich wohl einmal sehr geweint habe, als er da war. Und deswegen hat er die Geschenke einfach immer abgeladen, kann man sagen. Und dann gab es dann halt einen Sack mit Geschenken vor der Tür. Ich bin dem Weihnachtsmann selber, glaube ich, nur einmal begegnet und war da etwas skeptisch. Es gibt auch tatsächlich Fotos davon, wo man sieht, dass ich nicht so ganz begeistert davon bin, dass dieser Herr hier gerade steht.
Auf jeden Fall auch ein guter Anfang für so einen autobiografischen Text. Ich bin dem Weihnachtsmann nur einmal begegnet. Ich finde, was wir ansprechen, ist ja ganz wichtig für dieses Buch. Es ist sehr geprägt von, sagen wir, Ritualen, gemeinsames Singen, gemeinsames Spielen, Zusammenkommen, vor allen Dingen zusammen Essen. Aber es ist, ich habe es schon in meiner Einführung erwähnt, ein religionsfreies Buch eigentlich für ein doch in unseren Kulturkreisen christlich geprägtes Fest erstaunlich. Oder man hat das Gefühl, es geht mehr ums Essen statt um religiöse Rituale. Ja. Es wird nicht unbedingt gebetet, man geht auch nicht in die Kirche. Wie erlebst du denn diesen Aspekt davon? Also ich habe schon das Gefühl, dass meine Erinnerung an Weihnachten schon sehr auch gerade in der Kindheit von dieser christlichen Perspektive mitgeprägt ist. Also dann in die Kirche zu gehen, war schon sehr wichtig. Ja. Das war für mich auch immer sehr ärgerlich. Also ich weiß schon auch, als ich noch an Gott geglaubt habe, war ich da nicht immer unbedingt begeistert, sondern mich haben tendenziell schon die Geschenke mehr interessiert.
Nun, bei uns war es natürlich so, dass du auf jeden Fall in der 4. Klasse dafür verpflichtet wurdest, das Krippenspiel zu organisieren. Und das ist ja auch schon mal das eine Ding. Als Kind musste man dahin, um eben bei...
Was hast du gespielt?
Ich war der erste Erzähler. Also ich habe das Ganze vorgelesen. Was, glaube ich, tatsächlich mit so einer der besten Rollen waren, weil tatsächlich alle anderen Rollen fast gar nichts gemacht haben, sondern sich halt zu den Worten des Erzählers eben über den Kirchboden bewegt haben. Aber das war eben eine Sache, wo man halt sehr eingespannt wurde. Und ja, also ich glaube, so bis zum Teenageralter sind wir tatsächlich Weihnachten auch noch in die Kirche gegangen. Dann veränderte sich unser Weihnachtsfest aber ein bisschen und das passte zeitlich nicht mehr. Ich hätte mal Lust, in so eine Mitternachtsmesse tatsächlich zu gehen. Das wird bei uns auch im Dorf angeboten. Vielleicht mache ich das dieses Jahr mal. Aber ja, du hast schon recht, die Kirche ist auch im protestantischen Glauben wichtig, aber man hat so das Gefühl, mehr, weil es die Institution ist und weniger ob des Glaubens wegen. Also ich könnte mir vorstellen, dass so die bußetunenden Christen bestimmt auch ein wichtiger Etatpunkt im Kollektenbeutel der Kirche sind. Weil ich könnte mir vorstellen, Weihnachten ist die Kirche vielleicht etwas voller als zu den restlichen Jahren.
Ich glaube, das musst du nicht glauben. Ich glaube, das ist ganz offenkundig so. Ich fand das nur interessant. Ich habe diesen, sagen wir, Widerspruch gerade schon ein bisschen erwähnt. Es scheint mir schon ein Buch zu sein, das sehr geprägt ist vom Konsum, das sich sehr gefällt in Texturen, wie so oft. Also für mich sind diese Bücher von Charles Dickens immer sehr vollgestellt mit Objekten und natürlich auch mit Menschen. Ich habe das Gefühl, Charles Dickens malt wirklich jeden Millimeter seiner Seiten wirklich voll und aus jeder kleinen Ecke kommt noch eine Figur. Aber oft sind da dann auch einfach Konsumgüter. Es gibt ja ganz oft so Ortstexturen, wo nach und nach alles beschrieben wird, was hier ist. Und während wir so eine große Leere in den Gemächern von Scrooge haben, ist alles so voll, wenn wir zum Beispiel bei den Grocers, wenn wir bei den Lebensmittelhändlern sind. Und ich fand das schon ganz erstaunlich, wie vollgestopft mit Essen und so das alles ist. Und selbst die Familien, die wahnsinnig arm sind, haben wahnsinnig viel verschiedene Sachen da aufgereiht. Also ich finde, das ist jetzt schon ein Buch, bei dem man die Kritik verstehen könnte, wenn jemand sagen würde, oh, das ist aber sehr konsumistisch, oder?
Ja. Man kann es auch wirklich nicht wegreden. Ich glaube, es ist halt biografisch zu sehen, natürlich in vielen Stellen, also auf Dickens eigene Biografie bezogen.
So ist es das Gegenteil des Mangels. Genau, einfach. Es ist einfach die Fülle und das ist das Schönste, was man haben kann.
Genau, und natürlich wird uns ja im Text auch klar gemacht, dass das Weihnachten der Familie Cratchit, also das ist nicht das ganze Jahr, das bei denen so aussieht, sondern das ist eben eine besondere Veranstaltung zu Weihnachten ist, wo man sich über den Konsum dann freut, weil man ihn sonst eben nicht hat. Also ich finde schon, dass Dickens das da recht gut anlegt. Ich bin allerdings immer wieder überrascht, also wie wenig Bob Cratchit als Figur dann eigentlich doch ausgeschildert ist oder weil der in meinem Kopf eine wesentlich wichtige Rolle in dieser ganzen Geschichte gespielt hat. Vielleicht, weil mein erster Kontakt mit der Geschichte die Muppets-Version war und sie davon Kermit gespielt wird.
Ja.
Aber eigentlich ist das ja nur eine Episode, wo Bob wirklich da ist. Und in meinem Kopf war da eine zweite Hauptfigur geradezu.
Das habe ich tatsächlich genauso erlebt. Der wird immer von sehr zentralen Figuren gespielt. Also der wird dann zum Beispiel gespielt von Mickey Mouse in der einen Version oder wie du schon beschreibst, von Kermit. Also den Figuren, die klassischerweise die Hauptfigur oder die Identifikationsfigur auf irgendeiner Ebene sind. Und das zieht sich ja durch vergleichsweise viele Adaptionen. Das ist schon interessant. Das ist ein Buch, das sehr von Scrooge dominiert wird, von seiner eigenen Biografie. Wir steigen in seine Vergangenheit ein. Und auch wenn es darum geht, sich zu öffnen, hat dieser Roman immer auch so eine Art solipsistische Dimension. Alle Figuren existieren vor allen Dingen in Abhängigkeit von ihm. Und auch wenn es darum geht, ihn zu bekehren, habe ich auch das Gefühl, wow, hier wird auch eine Menge Aufwand, eine Menge Zirkus betrieben für diesen einen Typen, der ein bisschen zu viel alleine rumhängt. Das ist, glaube ich, schon auch eine Figur, mit der Dickens viel mitfühlt.
Ja, auch das ist allerdings ja das Unerhörte an diesem Roman. Also so, dass Marley sagt ihm ja, das ist jetzt auch durchaus was Besonderes, dass mit dir das hier gemacht wird. Also eigentlich normalerweise würdest du deine Kette, die du dein Leben lang schmiedest, jetzt weiterschmieden, was einer der schönsten Sätze der Literaturgeschichte ist. Mhm. The chain I forged my whole life. Also, vielleicht möchte man ein Exempel
anschauen. Auch diese Eisenmotivik drin, oder? Ja. Es geht die ganze Zeit darum, alles sind Eisengitter und Eisenknäufe und es geht schon auch so um so eine Gefängnismetaphorik oder so eingesperrt zu seinem eigenen Leben.
Ich meine, man möchte an Scrooge natürlich ein Exempel statuieren. Einfach, man möchte am schlimmsten Menschen Londons jetzt eben zeigen, es kann besser werden. Und genauso überrascht sind sie auch die Bewohner in Londons am Ende, wenn es dann passt. Ich bin, glaube ich, jetzt im Nachhinein einfach wieder am überraschtesten. Ich habe auch versucht, ich möchte jetzt nicht sagen, diesen Text kritisch zu lesen. Wir lesen natürlich alle unsere Texte hier kritisch, weil wir euch, liebe Hörer, was darüber sagen wollen. Aber ich wollte wirklich, ich jetzt nicht so mit verschränkten Armen da sitze, aber ich wollte sagen, ich habe diese Geschichte jetzt 100-mal gehört. Das kann doch nicht sein, also die kann mich nicht nochmal bewegen. Und am Anfang habe ich das wirklich auch vor allem auf so einer oberflächlichen Ebene gelesen, fand das literaturtheoretisch sehr interessant, fand einige schöne Formulierungen da drin. Also gerade dieser Anfang mit, dass Marley tot ist, der ist wirklich herausragend, einer der schönsten und auch, sag ich mal, interessantesten Romananfänge überhaupt. Und dann kommen wir auf diese letzte Seite und ich erfahre, dass Tiny Tim nicht tot ist. Und die Tränen waren ein bisschen am Fließen, sage ich mal. Habe ich mich gefreut, dass Tiny Tim nicht da war. Also es ist schon begeisternd, wie Dickens es dann doch wieder schafft, obwohl, Lukas, wie du auch gesagt hast, es ist sehr durchsichtig alles. Man fragt sich so ein bisschen, ja, wirklich so viel Aufwand für den einen Typen. Ist es nicht alles ein bisschen sentimental? Ist es nicht ein bisschen konsumorientiert? Aber es funktioniert am Ende doch wieder.
Ist es nicht auch eine sehr nackte Konstruktion? Es liegt sehr offen vor uns, was passieren soll und es scheint auch alles so unabwendbar und ist es dann auch, aber du hast natürlich recht, man kann sich dem nicht entziehen. Ich komme von diesen Emotionen, die Dickens immer so ganz simpel, mit den simpelsten Methoden evoziert, nie entziehen. Mhm. Weißt du, er setzt uns ja wirklich, und das meine ich jetzt ja nicht mal als Metapher, die leidenden Waisenkinder vor, die Minenarbeiter und so. Also es sind ja auf irgendeiner Ebene die einfachsten Tricks. Und man kann auch ihm sowohl lobend ans Herz legen, als auch ihm vorwerfen, er ist ein Populist, er will uns alle erreichen, er will etwas Verständliches und Simples machen. Und ich finde, seine Sprache ist auch von diesen vielen Jahren, die zwischen ihm und uns liegen, eigentlich kaum berührt. Also man kann eigentlich widerstandslos darin einsteigen, auch wenn er natürlich ein Produkt seiner Zeit ist. Aber er hat zum Beispiel auch nicht diese endlose Verschnörkelung, dieses Auftürmen, dass die Literatur des 19. Jahrhunderts manchmal hat, dieses übermäßig Ornamentale. Er ist nicht verengt und knapp, das ist keine ausgedünnte Sprache, aber das ist eine, die uns irgendwie sehr direkt erwischt. Und ich komme davon auch nicht weg. Ich habe das jetzt zweimal für die Sendung gelesen und einmal habe ich so das auch wieder meiner Freundin vorgelesen und jetzt das ganze Kapitel, wo es um den Tod von Tiny Tim geht und nicht unbedingt nur um den Tod, sondern um die Reaktion seiner Familie darauf, um die Resilienz, um die Leute, die weitermachen, um die Cratchits, die trotzdem einen Pfad finden. Diese Feststellung, der Tod von einem dieser Menschen ist nicht immer das Ende, sondern er bedeutet für ganz viele andere Menschen einfach nur einen einzigen Aspekt ihres Lebens, eine kleine Erwähnung, etwas, das irgendwie immer in ihrem Herzen bleibt. Und wenn dann beschrieben wird, sie haben jetzt das Grab gesucht und sie haben einen Ort gefunden, wo er immer dann auf diesen Teich schauen kann und so, Also da musste ich mich dann wirklich beim Lesen kurz vor meiner Freundin wegdrehen, weil es mir sehr nah gegangen ist. Und ich glaube, das ist schon irgendwie auch das, was seine Kritiker auf irgendeiner Ebene verkennen. Weißt du, ich lese Stefan Zweigs Text zum Beispiel über Charles Dickens, der wäre so einverstanden, ein Kind seiner Zeit, das würde ihn von vielem abhalten und das würde ihn auch irgendwie schwächen, wenn er wirklich zu der Radikalität, zu dem Zorn, der irgendwo in seinem Werk lauert, durchgedrungen wäre, wäre er vielleicht überzeugend. Aber ich habe in solchen Momenten schon das Gefühl, dass diese Sentimentalität etwas Radikales hat, dass etwas, diese Liebe für das Leben, die zum Teil aus der christlichen Erfahrung kommt, die zum Teil aus der proletarischen Erfahrung kommt, aus dem Verlust von bestimmten Ständen, die zum Teil aber auch aus dem Bewusstsein kommt, dass ein anderes Leben möglich ist, jemanden, der auch eine eigene Aufstiegsgeschichte zu diesem Zeitpunkt schon durchgemacht hat. Ich glaube, das alles zusammen fügt sich einfach zu einem Zugang, der trotzdem irgendwie Wert hat und der trotzdem auch irgendeine Form von Radikalität hat, die vielleicht nicht so leicht zu erfassen ist. Also es muss ja einen Grund geben, warum Karl Marx über Charles Dickens gesagt hat, Dickens ist einer der großartigen Beispiele der englischen Dichter, deren detailreiche und sprachmächtige Werke mehr politische und gesellschaftliche Wahrheiten gegeben haben, als alle Berufspolitiker, Publizisten und Moralisten zusammen. Und dass er ihn nicht zu den Moralisten zählt, das ist ja schon irgendwie bemerkenswert. Ich glaube schon, dass er im Auftürmen oder im Verdichten der Emotionen irgendwie schon auch seine eigene Limitierung manchmal transzendiert, auf jeden Fall.
Ich meine, das Spannende an Dickens, natürlich auch gerade an der Weihnachtsgeschichte, ist, das ja auch in unseren Äußeren schon durchkam, ist ja dieses Nebeneinander, weil ich habe das Gefühl, jede Figur, jedes Bild, was hier aufgemacht wird, das lässt sich auf mindestens zwei Seiten gleichzeitig lesen. Da gibt es ganz am Anfang, wenn Scrooge in seiner Schreiberstube sitzt, da kommen diese korpulenten Herren rein und wollen Geld für das Waisenhaus sammeln. Jetzt kann man auf der einen Seite natürlich sagen, oh, wie nett, und so präsentieren sie es ja auch, sie sammeln Geld für die Armen an Weihnachten. Könnte ich aber fragen, aber warum denn nur an Weihnachten? Denn Dickens verwendet sehr viel Zeit darauf, die uns wirklich als so, sag ich mal, Karikaturen von Kapitalisten darzustellen.
Ja.
Und das kannst du ja auf jede Figur dieses Dinges anwenden. Es ist immer so diese Doppeldeutigkeit. Es ist auf der einen Seite ja, die tun etwas Gutes, auf der anderen Seite auch, aber ja, sie tun es auch nur jetzt, weil man es jetzt eben macht an Weihnachten.
Das stimmt, er hat schon Bewusstsein für diese seltsame zeitliche Limitierung, die Charity, die Großzügigkeit manchmal einnimmt. Ich würde aber sagen, zum Karikaturenhaften, das ist ja nun ein Wesenszug von Charles Dickens, oder? Da ist keine Figur, die nicht Karikatur ist. Also die sind alle zur Kenntlichkeit entstellt eigentlich. Und es sind jetzt nicht, sagen wir, so diese vernichtenden, bösartigen Karikaturen eines Otto Dix oder sowas, sondern es sind Karikaturen, die bei allem Grotesken immer was Lebens- und Liebenswürdiges irgendwie beinhalten, oder? Also ich habe das Gefühl, dadurch, dass sie so verzerrt sind, sind sie auf merkwürdige Weise uns näher und menschlicher.
Auf jeden Fall, also hier wird niemand weinend rausgehen, aber es ist, ich glaube, Dickens ist es schon auch wichtig, hier und da einen Finger in die Wunde zu legen und tatsächlich auch ein bisschen sozialen Realismus abzubilden.
Ja, und seine Werke haben ja auch tatsächliche soziale Wirkung gehabt. Also seine wichtige Kritik an Kinderarbeit und der Gewalt in bestimmten Boarding Schools und so hat ja konkrete Folgen. Und es gibt ja auch Statistiken darüber, dass dann mehr gespendet worden ist. Ich muss natürlich sagen, es ist auch schon manchmal vielleicht für mich dann doch diese Kritik legitim zu sagen, es ist doch sehr sanft da drin, weil was ja, sagen wir, diskutiert worden jetzt ist in den letzten Jahren über dieses Buch, über diese Erzählung ist, oh, das ist ein Buch darüber, dass man die Reichen erst mit ihrem eigenen Scheitern und dem eigenen Tod konfrontieren muss, damit sie in irgendeiner Weise ihr übermäßiges und zu Unrecht angehäuftes Besitztum aufteilen unter den Menschen und irgendwie wieder was an die Gesellschaft zurückgeben. Gleichzeitig denke ich mir dann auch, wir haben schon darüber gesprochen, wie viel Aufwand für ihn betrieben wird. Wir kommen ja aus einer Zeit, wo man auch einfachere Methoden hat. Also die Französische Revolution ist nicht so furchtbar lang her und man denkt sich jetzt auch die ganze Zeit, verdient denn dieser Mensch so viel Gnade, so viel Mitleid? Und das ist vielleicht auch das, was man heute wahrscheinlich diskutiert. Also man fragt sich, würde denn ein Elon Musk, würde denn ein David Zaslav, würde denn ein Sam Altman, welchem auch Milliardär auch immer man diese Geister vorbeischickt, würden die wirklich sich verändern? Und damit meine ich nicht, wir müssen jetzt den Realismusgrad dieser Parabel, dieser Fabel, dieses Gleichnisses erproben, sondern die Frage ist einfach wirklich, was bleibt denn von dieser Erzählung, von dieser Grundmetapher, wenn wir sie auf die Gegenwart übertragen? Also implodiert sie dann oder hat sie in irgendeiner Form noch Bestand?
Ich glaube, was Dickens hier halt macht, ist, dass er uns ja eigentlich bei Scrooge eine Art verfuschte Biografie zeigt und uns eben sagt, weißt du, eigentlich sind wir alles gute Menschen, aber bei Scrooge sind eben so ein paar Sachen in der Vergangenheit passiert. Er hatte diesen hartherzigen Vater, der ihm keine Liebe gegeben hat. Auch das heutzutage natürlich ein Klischee, ich weiß. Aber das wird schon sehr eindrücklich geschildert, wie er da alleine eben auch wieder in der Boarding School sitzt und mit Freitag die Insel erkundet und sowas. Dann eben eine Liebe, gegen die er sich entschieden hat. Also die Geister wollen es ja schon klar machen. Das ist einfach ein Mensch, der hat den Sinn am Leben verloren. Und ich glaube, Dickens ging schon noch davon aus, dass wir in einer Welt mit einem korrekten Moralverständnis, einem korrekten Richtig- und Falschverständnis leben. Das tun wir im postfaktischen 2025-Zeitalter nicht mehr. Und ich glaube, diese Tech-Milliardäre, von denen du gesprochen hast, weil genau diese Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, das ist denke ich auch die nächste Verfilmung, die kommen wird irgendwann. Die haben ihre ganze Biografie schon so sehr weaponized und zum Teil ihrer Geschichte gemacht, dass man sie gar nicht mehr konfrontieren könnte mit ihrer eigenen Biografie, damit sie was über sich selber lernen. Die werden wahrscheinlich auch noch stolz, also die werden, glaube ich, auch noch stolz auf biografische Verfehlungen und würden am Ende wahrscheinlich sagen, ja, wie kann ich es denn jetzt hinbekommen, diese Geister-Experience noch an meine Kunden zu verkaufen? Also ich glaube, das ist wahrscheinlich das dann auch das Antiquitierte an der Weihnachtsgeschichte oder an der Christmas Carol. Es ist eben so eine aufrichtige Geschichte, die von einer Besserung ausgeht. Und die, glaube ich, findet man heute nicht mehr so, ohne allzu pessimistisch zu klingen.
Ja, es ist, also zu sagen, unser Weltbild ist zu negativ heute, würde ich sagen, hat schon einen Grund, Pessimismus, aber ich würde auf irgendeiner Ebene zustimmen. Und es betrifft, glaube ich, genau das, was du gerade beschrieben hast. Natürlich sind das oft auch eher tragische Biografien. Also ich meine, es gab vor kurzem diese große Musk-Biografie und da geht's dann auch um die Erfahrung, die er noch in Südafrika gemacht hat und Mobbing. Und das ist auch irgendwie ein Mensch, der natürlich in vielen Momenten psychologische Probleme hatte. Also jetzt, um zum Beispiel von Musk als einem exemplarischen Beispiel auszugehen. Jemand, der auch irgendwie sich immer sehr einsam anfühlt, der auch merkt, selbst wenn ich die Kommunikationskanäle kaufe, ändert das nichts daran, dass ich nicht ernst genommen, nicht respektiert werde, sondern das ist auch jemand, der immer lustig sein möchte, aber es dann irgendwie nie ist. Also der ist auf genau diese Art, wie das hier beschrieben wird, eine tragische Gestalt, aber gleichzeitig wird das auch so waffenartig, wie du schon beschrieben hast, umgedeutet. Man sieht das als Argument, ich habe hier so viel durchlitten und jetzt gehe ich hin und gebe was zurück und forme und bin dadurch irgendwie zu einem anderen Menschen geworden. Und die Biografie ist so sehr Schlachtfeld, so sehr etwas, mit dem man hausieren geht, eine Erzählung, dass sie nicht mehr eigentlich auf diese Weise aufgedeckt und umgedeutet werden kann. Also er würde sagen, ja, das habe ich alles doch eigentlich hier auf diese und jene Weise schon erzählt oder das ist doch Teil meines Mythos. Also das ist, glaube ich, das, was anders geworden ist, dass diese Art von Reichtum sehr viel komplexer, sehr viel mehr sophisticated in der eigenen Selbsterzählung ist. Und das fand ich irgendwie interessant zu beschreiben, weil ich würde dir zustimmen, wahrscheinlich würde ein heutiger Scrooge am Ende der Geschichte dastehen und sagen, ja, das weiß ich, aber das ändert doch nichts daran, dass wir jetzt beim Staat ordentlich sparen müssen und deshalb habe ich hier jetzt Doge 2 gegründet und dann muss Tiny Tim leider doch zurück ins Bergwerk.
Er würde sich neben Tiny Tim setzen und sagen, du kannst es auch schaffen, wenn du dich ganz doll anstrengst.
Das ist nämlich das, was wir leider da halt irgendwie mit rausnehmen. Diese Erzählung hat sich irgendwie stark verschoben. Ich finde auch irgendwie relativ bezeichnend, dass eine der letzten Adaptionen Spirited von 2022 war mit Will Ferrell und Ryan Reynolds, die schon so ein bisschen in die Richtung geht und die da was irgendwie Spottendes draus macht. Ich glaube, das Ganze ist für Apple Plus entstanden und da sind dann so neue Ideen wie zum Beispiel, dass der heutige Geist auch der damalige Ebenezer Scrooge ist und so, also dass das was Generationelles ist. Aber ich finde schon die Präsenz von Ryan Reynolds in dieser Figur ist ja irgendwie bezeichnend, oder? Das heißt für mich eigentlich so viel so, wir gucken schon irgendwie ironisch, gebrochen, ohne Bewusstsein für die vierte Wand auf so eine Figur wie Scrooge. Wir können die eigentlich nicht mehr in der heutigen Form akzeptieren. Das ist halt wirklich die Frage, das konkrete Lesen hat eine emotionale Wirkung. aber die vielen Adaptionen, die Schichten von Kultur über dem Ganzen, das Osmotische, das nimmt dem auch was, oder? Ich glaube, wenn wir nur im abstrakten Zusammenhang über dieses Buch nachdenken, dann wirkt es ganz anders, als wenn wir es wirklich lesen. Ja. Und ich weiß nicht, wie viele Leute das noch tun.
Das würde ich nämlich auch mal die Frage stellen, würde durchaus empfehlen, das mal wieder zu tun, auch um sich selber mal zu konfrontieren, mit welchen Bildern man diese Verfilmung dann auflädt. Oder um einfach zu merken, ach so, die waren schon immer so angedacht, weil sie eben aus den Illustrationen stammen. Ich fand tatsächlich eine noch halbwegs spannende Idee in der Robert Zemeckis Animationsfilm-Version, auf die ja auch gerne mal draufgehauen wird in den letzten Jahren. Und ich kann auch verstehen, warum. Ich habe sie als Kind selber nicht gesehen, aber eben jetzt mal nachgeholt. Da gibt's eben die spannende Idee, dass alle Geister auch ein bisschen aussehen wie Scrooge tatsächlich selber. Das ist zumindest das erste Mal, dass ich das so richtig so gesehen habe in einer Adaption. Die Gedanken davon kommen natürlich im Roman auch schon an. Das ist alles irgendwie auch so ein bisschen natürlich Zerrbilder von Scrooge Seele sind. Die Frage ist natürlich auch, ist das hier gerade alles wirklich passiert oder ist es nur ein Fiebertraum? Aber das war zumindest nochmal eine neue, spannende Adaptionsidee, die ich gesehen habe. Ich glaube, für mich wird die Muppets Weihnachtsgeschichte auf immer die Nummer 1 bleiben. Einfach, weil es den Song hat, No Cheese for Us Mises, weil es Pinguine hat, die durch dieses Glatteis sliden und weil ich Michael Caine einfach auch für eine sehr gute Besetzung halte. Da muss man auch schon mal sagen, was für eine Idiotie Ryan Reynolds zu besetzen, weil Scrooge muss ja eigentlich wirklich so ein, jetzt Bill Murray mal ausgenommen, ein distinguierter Charakterdarsteller sein, dem man diese Härte auch abnimmt.
Das ist eine Shakespeare-Rolle, ja, oder? Das ist King Lear oder sowas für ein anderes Publikum.
Ja, auf jeden Fall. Und bei Bill Murray, man muss dieser Verfilmung, also Scrooge, beziehungsweise die Geister, die ich rief, ja lassen, die versuchen schon das Unsympathische dieser Scrooge-Figur sehr nach außen zu kehren. Nur das Problem ist eben, dass alle Figuren in dem Film unsympathisch sind und eben 80er-Jahre-Juppie-Drecksäcke sind.
Ja, diese Spiegelung des Juppies im Viktorianischen fand ich schon auch irgendwie faszinierend immer, wenn man das so überlegt. So, ich glaube, da ist viel dran. Ich meine, auch in der Art, wie so eine besondere Form von Gesättigung gesellschaftlich eingesetzt hat, oder? Also ich meine, die 80er Jahre Yuppie-Reagan-Erzählung ist ja eigentlich immer, uns geht's jetzt allen gut und auch so in Deutschland auch so nivellierte Mittelschicht und alles kommt so auf einem Level an und der Fahrstuhl nimmt uns alle mit nach oben. Das, was dann in den 90ern auch weitergeführt worden von so einer neuen Art von Sozialdemokrat, die eigentlich immer irgendwie nur zu sagen hat, so ja, wir wachsen alle zusammen und es ist jetzt auch endgültig vorbei mit allen Formen von Oppositionen und sowas. Und ich erlebe das ehrlich gesagt schon auch bei Dickens immer so ein bisschen. Also er ist schon jemand, der die Opposition, das Manichäische irgendwie dann doch schnell beiseite legt. Ich habe das ja schon vorhin erwähnt, dass das so mein größtes Problem vielleicht mit der Erzählung ist, dass ich irgendwie das Gefühl habe, es gibt da eigentlich gar keinen Widerstand. Es gibt kein Argument auf der Seite von Scrooge. Ich hätte mir schon gewünscht, dass er seine Ablehnung von Weihnachten so ein bisschen stärker macht. Weil ich finde, das ist ja schon völlig legitim zu sagen, es klang ja auch bei dir schon so ein bisschen vorhin an, so, warum ist das alles auf einen Tag verdichtet? Warum müssen wir 364 Tage leiden, um an einem Spaß zu haben? Um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Warum sind da auf einmal die Leute gnädig? Warum können wir Gnade und Gerechtigkeit nicht auf die Art und Weise institutionalisieren, dass niemand dazu genötigt wird, von Geistern besucht zu werden, damit der sowas leisten kann oder so? Sondern wenn wir wissen, wie uns diese Geschichte ja relativ deutlich erzählt, das ist eigentlich nur zu ihrem Besten. Das holt sie aus ihrer Isolation heraus, wenn sie teilen. Und davon bin ich eigentlich ja auch überzeugt. Also warum schaffen wir da nicht Institutionen? Warum schaffen wir da nicht eine Möglichkeit, dass sie dafür gar keine Geister mehr brauchen? Also dieses tief, sagen wir, sozialdemokratische, das jemand wie Stefan Zweig auch in Charles Dickens gesehen hat, das finde ich auch so ein bisschen, das schadet seiner Geschichte, weil wenn er sich ein bisschen besser in Scrooge reinversetzen könnte, dann wäre der so viel interessanter. Ich möchte, dass Scrooge dahin geht und sagt so, also ich würde mir da einfach eine ganzheitlichere, eine überzeugendere Argumentation von Seiten Scrooge wünschen, in Bezug auf diese Sentimentalität, auf die Frage, okay, sind das nicht auch Rituale, die den Rest der Gesellschaft irgendwie entlasten und die dafür sorgen können, dass man mit mehr Bereitschaft und Wille beherrscht wird, so wie vielleicht auch Karneval oder andere Volksfeste auch oft so ein Entladen von aufgestauter Energie und Ressentiments irgendwie existieren. Ist das nicht der Hofnarr unter den Feiertagen irgendwie? Also ich finde, das ist ja auch so, oder sagen wir auch auf so einer stärkeren persönlichen Ebene, wäre es ja völlig legitim, wenn jemand sagt, ich möchte nicht mitmachen. Mich nervt das ehrlich gesagt. Ja, ich habe das bei der Diskussion um den Film The Holdovers vor ein paar Jahren irgendwie in meiner Kritik damals geschrieben. Mich nervt dieser Zwang, alle Menschen, die irgendwie idiosynkratisch, ein bisschen kratzbürstig, ein bisschen abweisend sind, dass die alle am Ende der Geschichte immer Teddybären sein müssen. Ich verstehe, der Mensch ist ein soziales Wesen und Abgründe wollen überwunden werden, aber wir gestehen auch Einzelgängern selten zu, dass sie etwas tun, das für sie das Richtige ist. Und das hätte ich mir einfach mehr gewünscht.
Aber jetzt von kommen wir natürlich nochmal wieder zu der Doppeldeutigkeit von Dickens, die ich hier kurz noch einmal aufmachen möchte. Denn natürlich gibt es die Möglichkeit am Ende zu sagen, okay, Scrooge ist jetzt einfach ein besserer Mensch geworden, weil die Geister ihn konfrontiert haben mit dem, was mal war, was jetzt ist und was sein könnte. Was wir aber auch wissen, ist, dass wenn Scrooge so weitermacht, wie er würde, er jetzt sein Leben lang mit diesen doofen Ketten verbringen müsste. Also vielleicht ist doch hier doch so ein bisschen Selbstnutz irgendwie auch dabei. Also ich finde, die Geschichte bleibt da einfach doppeldeutig und der Dialog, den du haben wolltest, den gibt es ja zumindest teilweise. Also Scrooge stellt zumindest die These auf und sagt, naja, Weihnachten ist ein Tag, der mich auch nur ärmer macht und wenn ich spenden wollen würde, dann könnte ich das tun.
Im Gespräch mit Fred.
Genau, im Gespräch mit Fred und ein bisschen auch im Gespräch mit den beiden Geschäftsmännern. Dickens ist halt selten, also klar, es ist sehr doppeldeutig, aber es ist ja halt doch eben die Geschichte des großen Pinsels. Man möchte ja auch Auflagen verkaufen.
Es hat ja auch geklappt.
Der Erfolg gibt ihm recht.
Ja, was würdest du denn sagen, was ist denn von diesem Buch so bei uns in der Welt angekommen? Also was, wenn jetzt gerade gesagt wurde, okay, es ist ein Buch, das uns sagt, man muss irgendwie den Reichen Angst machen, damit sie teilen. Was ist denn sonst von diesem Buch angekommen? Ist es irgendwie diese reiche Sammlung von Waren? Ist es, dass wir irgendwie uns mit Familie umgeben wollen? Also was ist denn jetzt der Einfluss von diesem offenkundig einflussreichen Buch? Warum erzählen wir diese Geschichte die ganze Zeit weiter?
Weißt du was, für mich ist es die Idee der zweiten Chance. Also diese Idee, dass jeder Mensch nochmal morgens neu aufwachen kann und theoretisch sein Leben neu ändern kann und das einem verziehen werden kann, wenn man nur selber daran arbeitet. Das ist für mich das, was die Weihnachtsgeschichte ausmacht.
Ja, es ist ein metaphysisches aus sich selbst heraustreten, das eigene Leben beobachten. Oder es ist eigentlich eine identitäre Metaebene, ein Blick von außen drauf, so wie vielleicht ist es Tom Sawyer, der bei seiner eigenen Beerdigung irgendwie dabei sein kann und hört, was die Leute so über ihn sagen. Das ist irgendwie auch, was ich hier mitnehme. Ich finde, es ist auch ein Roman oder es ist auch eine Geschichte über den Horror von dem, was Menschen über einen sagen, wenn man nicht dabei ist, oder? Also der größte Schrecken, der auf der Erde existiert, ist ja auf irgendeiner Ebene, das ist jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch zugespitzt, aber ist ja zu hören, was Menschen wirklich über uns denken. Und das ist ja auch gruselig, wenn man sich vorstellt, weißt du, drei Leute sitzen in einem Raum und einer verlässt den anderen, die beiden übrig gebliebenen lästern über den, der gegangen ist, und wenn er zurückkehrt und ein anderer geht, wird über den gelästert. Es ist irgendwie im Menschen auch oft so eine gewisse Verarbeitungsgrausam, eine Betriebsgrausamkeit irgendwie enthalten. Man spricht schon auch oft sehr despektierlich über Menschen und ihre Schwächen, wenn man das Gefühl hat, sie werden es nie erfahren. Und ich weiß auch noch, für mich war eine der unangenehmsten Erfahrungen mal, in so einen Podcaster-Chat irgendwie reingekommen zu sein, wo vorher auch über mich diskutiert worden ist, ob man mich dort aufnehmen sollte, und dann zu lesen, was Leute dort geschrieben haben, und man hat es irgendwie nicht gelöscht, und da standen dann auch Sachen bei, die irgendwie nett und verteidigend waren, aber auch Sachen, wo ich dann da dachte, oh meine Güte, es ist manchmal auch gruselig, wie man von außen wahrgenommen wird. Und das ist irgendwie auch ein wichtiger Teil für diese Geschichte, so dass einer der größten Horror irgendwie ist, mit dem konfrontiert zu werden, was andere über einen denken, weil das ist ja zum Beispiel auch, das ist im Endeffekt Sartre, oder? Das ist die geschlossene Gesellschaft, das ist keine verschließbaren Augen mehr haben, sondern einander ewig anstarren und alles sagen müssen, was man über den anderen denkt. Das ist auch, was in manchen Filmen von Ingmar Bergman zum Beispiel passiert. Mhm. Und ich glaube, diese Horrordimension ist vielleicht auch das Düsterste, was dieses Buch enthält.
Sicherlich. Neben, jetzt fällt mir kein Gag ein.
Und ich meine, das andere sind auch so Sachen wie vielleicht auch die Erkenntnis, dass man nicht gebraucht wird. Wenn wir sehen zum Beispiel diese Jugendliebe von Scrooge, die einfach mit Kindern ein glückliches, normales Leben führt. Und da ist dann einfach das gute Leben die beste Rache gegen ihn. Und ich finde, das ist irgendwie schön beobachtet und schön einschneidend, dass manchmal die Feststellung, wir sind ersetzbar, wir sind nicht der Mittelpunkt des Universums, dass das irgendwie schon genug ist, um mein Ego stark ins Wanken zu bringen, das finde ich auf jeden Fall klug beobachtet. Und wenn Leute über ihn reden und man merkt, man ist Menschen tausende Male begegnet, aber sie bedeuten einem nichts und man bedeutet ihnen nichts. Oder vielleicht noch schlimmer, sie bedeuten einem was, aber umgekehrt ist das nicht der Fall. Das ist irgendwie, finde ich, auch klug beobachtet. Also er hat da diese Szene mit den Geschäftsleuten, kurz bevor es zum Friedhof geht, die dann einfach so einen Satz über ihn wechseln. Und diese Feststellung, wir sind nicht nur der Protagonist, wir sind nicht nur nicht der Protagonist der Welt, sondern in der Erzählung des anderen sind wir gerade mal ein beiläufiger Satz, wenn wir sterben. Das ist auf jeden Fall auch harsch. Das ist irgendwie nicht angenehm.
Das ist harsch und nicht angenehm und aber auch ein beliebtes Mittel für andere Weihnachtserzählungen. Also ist das Leben nicht schön, verfährt jetzt, sag ich mal, nicht ganz so radikal, aber fungiert ja auch, sag ich mal, mit einer Geschichte, in der nur der Geist der zukünftigen Weihnacht auftritt. Also auch da Dickens wohl durchaus weitsichtig gewesen.
Ist das Leben nicht schön? Übrigens auch ein Film mit einer seltsam viktorianischen Moral, wo der größte Horror, den man sich vorstellen kann, da jetzt ist, dass da irgendwie jetzt so ein Strip-Lokal oder irgendwie Glücksspiel in der Stadt ist oder sowas. Und nein, ich will damit die anderen Probleme, die auch durch die Abwesenheit unseres Helden halt irgendwie ausgelöst werden, nicht so beiseite, also George Bailey natürlich, nicht beiseite schieben. Aber ich fand schon immer diese Schreckensversion der Stadt immer irgendwie ein bisschen trivial. Also Bedford Falls sieht jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unterhaltsamer und ein bisschen lebenswerter aus, wenn das nicht eingegriffen wird. Aber gut, das ist natürlich auch Frank Capra.
Es war eine andere Zeit. 20 Jahre später hat man sich die Casinos dann bereitwillig in die Stadt geholt.
Ja, wobei ich, weißt du, ich merke jetzt gerade auch wieder an mir so eine seltsam viktorianische Tendenz oder zumindest auch so vielleicht so eine Prohibition-Ära, so was Suffragettenmäßiges oder so, weil durch die neue Prävalenz von Glücksspiel, die so gepusht wird, so Sports-Betting und sowas von großen Tech-Konzernen, habe ich tatsächlich auch so meine League-Against-Gambling-Tendenzen erlebt, weil ich das schon das Gefühl habe, das wird Leuten mittlerweile so aufgedrängt und das ist in einem, sagen wir, in einer Wirtschaftslogik, in der so viele klassische Wege, um Geld zu verdienen, nicht mehr funktionieren und Leute immer eigentlich gamblen, ob das jetzt mit Krypto oder mit NFTs oder mit der Investition in KI ist oder eben tatsächlich mit dieser neuen Welle von alles dominierendem Glücksspiel, so Bet DSI oder sowas, das hat mich schon sehr aufgebracht gegen Glücksspiel und ich habe schon das Gefühl, so wenn jetzt so eine Temperance League hinkommt und das wegwischt, da bin ich nicht traurig drüber.
Nein, ich auch überhaupt nicht. Vor allem würde es uns bewahren vor unsäglichen Werbespots, die einen im Internet immer wieder nerven, die auch eine schlechter als der andere gemacht sind. Also Leute, hier habt ihr es gehört. Falls eine Gambling-Firma gelesen unterstützen möchte, wir sind dagegen.
Ja, weißt du, auch alle Rapper, die ich immer schon scheiße fand, sind jetzt alle Casino-Streamer. Ich habe gerade gesehen, Flair sitzt ja jetzt seit einer Weile auf Zypern und ist da mit Roulette oder was auch immer beschäftigt. Das ist schon auch alles ärmlich. Ich möchte mir vorstellen, wie Flair von drei Geistern besucht wird und irgendwie dann jedem sagt, du bist doch nur neidisch, du Schwanz, du Fanboy irgendwie. Das wäre meine Variante der Weihnachtsgeschichte auf jeden Fall.
Ich würde sagen, diese Variante der Weihnachtsgeschichte würde ich auch sehr gerne schauen. Mit Flair als Scrooge.
Also Flair, wenn du uns hörst, Finn dreht das Ganze, wir machen eine neue Variante der Weihnachtsgeschichte mit ihm. Gibt's denn noch was zu sagen?
Frohe Weihnachten gibt's, glaube ich, zu wünschen an unsere HörerInnen und danke, dass ihr uns dieses Jahr begleitet habt. Nächste Woche wird's dann nochmal ein bisschen rückschauend, wie man das immer so schön macht und wir gucken ein bisschen zurück aufs Podcast-Jahr und auf unsere liebsten Bücher, die wir gelesen haben oder sagen wir vielleicht einfach auf Bücher, die wir nochmal empfehlen möchten. Man muss sich da ja nicht immer so hyperbolisch festlegen. Ja, frohe Weihnachten, beziehungsweise frohe Festtage, wie auch immer ihr diese Tage verbringt. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.
Fröhliche Weihnachten, frohe Festtage. Vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.